Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Ich nehme noch mal einen schönen Schluck Bier.
Bier. Warte, Moment. Bier. Nee. Starte mal die Aufnahme.
Die ist schon lange gestartet.
Achso, die hören das schon alles, ja? Ja, Moment. So. Jetzt bin ich fertig.
Prost, was trinkst du, David?
Störtebeker Atlantic Ale. 5,1%.
Wunderbar. Ich als Vierteldäne trinke wie immer Carlsberg.
Geschmack stürmisch, frisch, herb.
Geil, das hört sich richtig gut an. Die aktuelle Situation kann man ja eigentlich auch nur noch ertragen, wenn man morgens schon anfängt mit Küstennebel, sich über den Tag bei der Arbeit durchrettet mit einer Packung Mancherie und dann abends direkt richtig ballert, ne?
Ach so, ich dachte, du wolltest sagen, die aktuelle Situation ist auch frisch herb.
Ja, das auch. Das auch. Aber lass uns das ein bisschen chronologisch machen. Ihr seht schon, hallo erstmal da draußen, willkommen alle, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Prost.
Ihr seht schon, es ist wieder einiges los in Hertha Land. Hertha Land, warum sage ich Hertha Land? Weil La La Land ja auch schon mal den Oscar gewonnen hat und heute Nacht waren die Academy Awards. Hast du das geguckt, David?
Nee, das habe ich früher mal geguckt, als ich noch in der Schule war, weil Montagsschule, scheißegal. Aber tatsächlich nicht. Ich habe nur mitgekriegt, irgendein Film mit irgendeiner Stripperin hat 5 Oscars gewonnen.
Ja, so ungefähr. Also die 5 Oscars stimmt schon mal. Der Film heißt Anora. Mhm. Und wurde mit 5 Oscars zum besten Film gewählt. Bester Film, Original Drehbuch, beste Hauptdarstellerin, Schnitt, Regie. Geil finde ich, dass der Film ist wohl eine Screwball-Komödie. Willst du kurz erklären, was eine Screwball-Komödie ist?
Auf gar keinen Fall.
Ich auch nicht. Wissen wir nämlich beide nicht. Habe ich nur immer wieder gehört. Es geht aber schlussendlich um eine junge Sexarbeiterin, die sich in einen Oligarchensohn verliebt hat. Ich sag mal, der Plot ist ja relativ treffend, wenn man sich die aktuelle politische Situation anguckt, oder? Die Frage ist nur, wer von beiden die Sexarbeiterin ist. Aber nun gut.
Ich würde sagen, Fabi Riese.
Ja, genau. Was ich noch kurz einwerfen wollte, ich hatte aufgrund der Academy Awards, ich war ein bisschen, als ich morgens dann aufgewacht bin, war ich ein bisschen weitwund. Man ist ja, wenn man die Nacht so ein bisschen durchgemacht hat, ist man ja so ein bisschen überemotional aufgrund des Schlafdefizits. Und dann ist mir wieder eingefallen, wer ist für mich der allergrößte, beste Schauspieler aller Zeiten?
Cristiano Ronaldo. Ach nee, Entschuldigung, Neymar. Ich ziehe meine Antwort zurück, Neymar.
Ja, auch geil. Nein, Kevin Costner. Welcher Film von Kevin Costner ist für dich der allergrößte aller Zeiten?
Der mit dem Wolftanz.
Der ist auch großartig, aber der mich völlig gekillt hat, war Postman. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm.
Oh Gott.
Kennst du Postman? Dringend
über deinen Filmgeschmack reden.
Es gibt eine Szene, das ist für mich die cineastisch wertvollste Szene aller Zeiten. Als er als Postman mit seinem Pferd im vollen Galopp an einem kleinen Jungen vorbeireitet, der einen Brief in die Luft streckt. Und er reitet an ihm vorbei und man denkt schon so, oh nein, jetzt bricht er dem kleinen Jungen das Herz. Und dann sieht das aber im Augenwinkel, dreht um, reitet zurück und nimmt den Brief doch noch im vollen gestreckten Galopp. Da bleibt bei mir tatsächlich kein Auge trocken.
Das ist der zweitbeschissenste Film nach Aquaworld. Aber ist okay. Nee, Waterworld heißt der.
Waterworld, genau.
Waterworld.
Überhaupt nicht. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich wirklich tatsächlich schon mal wirklich sehr, sehr weit gefahren bin, um Kevin Costner auf einen Freitagabend in einem Motorradhaus, wie nennt man das, wenn es nur um Motorrad geht? Motorradhaus.
Motorradfachhandel.
Danke, gefahren bin, weil der da ein Konzert mit seiner Band Modern West gegeben hat. Die sollten irgendwie um 18.30 Uhr, also kurz vor Ladenschluss, spielen, mich extra die 600 Kilometer hingefahren, um mir das anzugucken und dann direkt wieder zurück. Aber egal. So, wollen wir zum echten Teil kommen.
Wo Leute 700 Kilometer hin und wieder zurückfahren für nichts.
Naja, ganz so kann man das nicht sagen, finde ich. Also ich meine, auf der Ecke ist ja auch Karneval. Und wie ich gelesen hatte, fand ich, muss ich kurz erzählen, hatte ein Lustiger, der nennt sich Panna Montana. Kennst du den?
Nein.
Panna Montana ist der Alias auf Twitter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er auf Blue Sky auch schon ist, aber da hatte ich es gelesen und tatsächlich schrieb er, während des Spiels in Elversberg haben sich passend zum Karneval 11 Berliner als Fußballer verkleidet. Das fand ich richtig schön und auch sehr passend. Aber lass uns zum Spiel kommen.
Kann ich das, also ich biete 1,50 Euro, damit wir es nicht tun.
Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Hören wir uns nächste Woche.
So billig bist du.
Ja.
Ich hätte auch 1,75 gezahlt.
Nein, nein, ich lasse mich da nicht hochbieten. Ich mache es auch für einen ganz kleinen Preis. So.
Ja. Ist mir bekannt.
Möchtest du starten mit dem Spiel? David, wie hat es dir denn gefallen?
Warte.
Ist die erste Flasche schon weg?
Zur Hälfte. Zwischendurch war ich kurz davor, die Worte charakterlose Dreckstruppe in die sozialen Medien zu schicken. Ich habe es dann aber doch gelassen.
Ja.
Ja, das fasst es dann irgendwie so ganz gut zusammen.
Also ich fand es auch wirklich beeindruckend, wie man es schafft, dass man nach einem relativ engagierten Spiel und wie wir ja auch der Meinung waren, eigentlich das beste Defensivverhalten während der ganzen Saison, das Hertha ja beim letzten Spiel an den Tag gelegt hatte, dann plötzlich, also man kann ja nicht mal sagen, in alte Zeiten zu verfallen. Sie haben ja auf die alten Zeiten ja nochmal das Best-of-Tape nochmal draufgepackt. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben.
Das war, die haben sich Regensburg angeguckt nochmal, das Spiel, und haben sich so gedacht, das können wir schlechter.
Ich denke auch.
Dann haben sie es schlechter gemacht.
Ja.
Ja.
Ich denke auch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt jedes Tor extra durchgehen wollen.
Das ist relativ einfach. Das 1-0 war Fabi Rieses Schuld, weil der läuft da wie so ein Kranker um den Ball führenden Spieler drumherum, obwohl die Herthaner in Überzahl sind und sämtliche Anspielstationen für den Elversberger gedeckt sind. Aber ist okay, man muss ja nicht in Zweikämpfe gehen. Das 2-0, warte, was war das 2-0? Jetzt habe ich es nicht, dass ich durcheinander komme. Das 3-0 war dieser komische.
Das 2-0 war, wo Dardai nicht richtig geklärt hat hinten und den nur so.
Ach so, ja, Dardai, der beim 1-0 auch seine Position verlassen hat und deshalb wir im Zentrum völlig offen waren. Aber ist okay. Genau, das 2-0 als Dardai, reden wir nicht drüber. Da gab es noch so einen komischen Elfmeter, brauchen wir ja nicht drüber reden, ob der überhaupt Elfmeter war oder nicht. Und dann gab es noch einen.
Ja, warte mal, der Elfmeter war aber das vierte Ding.
Ach, das ist doch scheißegal. Das
wir hatten, ja noch, wir hatten ja noch einen, wo auch Dardai einen Schritt raus macht, Gechter ihm hinterher eiert. Ich weiß gar nicht, was sie hier gemacht haben. Ob sie da auf Abseits, war das eine missglückte Abseitsfalle? Ja. Auf jeden Fall sind sie beide nach vorne gesteppt.
Das
und dann kam so ein Chipball irgendwie. Also wirklich so,
das war sollte so eine Abseitsfalle werden. Mhm. Dummerweise stand aber der Spieler nicht mal auf der Linie wie die Herthaner, sondern 2 Meter vor dieser Linie und sie dachten, es wäre abseits oder so. Ich habe keine Ahnung. Also, ja. Ich habe, also, wir haben ja einen Auftrag gekriegt, worüber wir reden sollen und das werden wir dann auch noch tun.
Werden wir noch. So, viertes Ding war der Elfmeter. Geil fand ich dabei auch, also wir machen das hier alles mal kurz im Schnelldurchlauf, ne? Geil fand ich beim vierten Ding, scheiß drauf, ob es dann Elfmeter war oder nicht, aber sensationell fand ich, wie lange der VAR-Check wieder gedauert hat. Da hättest du also locker aus dem Stadion nochmal zurückreisen können nach Berlin, Mittagessen gönnen und wieder zurück. Und erst dann kam irgendwann, okay, ist Elfmeter. Warum dauert das so lange? Was machen die da eigentlich? Naja.
Na, das ist Pater Ittrich, der ist dafür bekannt, dass er sehr lange braucht.
Ja, ich finde auch. Ja auch
beim zweiten vermeintlichen Elfmeter so, dass er Ewigkeiten gebraucht hat.
Ja.
Um dann irgendwann mal zu verkünden, ja, nee, war keiner, weil war abseits.
Bei Pate Ittrich merkt man das auch schon aufgrund der ganzen Optik und der athletischen Figur, die er mitbringt, dass er tendenziell eher auf der langsamen Seite des Lebens sportlich gesehen angekommen ist.
Ein Genussmensch, also, ja.
Wie so einer überhaupt professionellen Fußball pfeifen darf. Aber egal, es war ja diesmal nicht.
Das fragen wir bei Gelegenheit mal Harm Osmas, der kann uns das bestimmt ganz genau erklären.
So, dann gab es in der zweiten Halbzeit gab's ja noch einen Elfmeter, war Hand. Er sollte ein Elfmeter werden, so war's. Aber haben sie gepfiffen, aber
also,
dann
zurück, wegen Abseits, aber wäre es kein Abseits gewesen, ich schwöre dir, sie hätten den gegeben.
Man hat ja richtig gemerkt, auch da, wir haben ja wieder 20 Minuten gefühlt darüber diskutiert, man hat ja richtig gemerkt, wie sie eigentlich irgendwie versuchen, das Ding zu geben, aber blöderweise war es halt einfach keiner, ne? Und dann mussten sie halt schnell die Aufmerksamkeit des Publikums auf irgendwas völlig anderes legen. Und dann kam man plötzlich mit Abseits, war es ja denn doch.
Naja, so ungefähr. Ach, naja, ja, wie lässt sich das zusammenfassen? Ja, die zweite Halbzeit war nicht ganz so beschissen, weil wir dann auf einmal eine Fünferkette hatten und dann einfach dieses komische, neuartige Ding namens Verteidigen versucht haben. Ja. Also versucht, aber. Naja.
Bevor wir jetzt den Stab über unserer Mannschaft gleich brechen werden, ne? Denn deshalb sind wir ja hier.
Genau.
Wollte ich dich nochmal fragen, du warst ja letztes Jahr auch in Elversberg selber da, ne?
Nee, tatsächlich nicht, weil das ist immer auf dem Sonntag.
Ach so, stimmt. Ich dachte, ich
irgendwie. Es ist immer auf dem Sonntag. Und auf dem Sonntag, das funktioniert nicht.
Ich fand es irgendwie lustig, dass wahrscheinlich aufgrund der Baumaßnahmen der Hertha Auswärtsblock wirklich immer noch auf Höhe der Mittellinie war. Fand ich stark. Dann die Kameraposition in diesem Spiel, das wirkte so ein bisschen, als ob wir so ein vorsaisonhaftes Testspiel bestreiten würden. Also auch die Einstellung unserer Jungs war so, aber die Kameraposition fand ich sehr creepy. Und insgesamt fand ich, dass das ganze Stadion optisch aktuell, ne, eigentlich wie so ein Oberligastadion wirkt.
Das ist doch auch.
Dann nützen jetzt auch irgendwie diese Sparko-Rennsitze, die sie da irgendwie jetzt als Auswechselbank haben. Das nützt da auch nichts, aber das ganze Ding wirkt wirklich wahnsinnig abtörend. So, genug Rant gegenüber Elversberg.
Ja, das ist, wie schrieb einer so schön, das finden 11 von 10 Deutschen nicht mal auf der Landkarte.
Ja.
Ja, das ist alles, was man über Elversberg zu sagen hat. Wollen wir dann zur Mannschaft kommen?
Wollen wir zum schlechten Teil des Podcasts heute kommen? Ja, müssen wir.
Ja, von Elversberg zum schlechten Teil. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich traue mich nicht anzufangen. Ich möchte nicht schon wieder die ganze Zeit nur schimpfen.
So, dann fange ich jetzt mal an. Wir haben ja beide gerade diese lustige Medienrennen noch geguckt.
Die gerade eben direkt vor unserer Aufnahme noch rausgekommen ist, ja.
Richtig. Und da kam so eine schöne Frage. Angeblich hätte es in der Halbzeit quasi ein Disput zwischen den älteren und den jüngeren Spielern gegeben. Mhm. Dass es da so zwei Lager geben würde.
Mhm.
Das hat Leitl so bestätigt.
Mhm.
Es hat sich ja auch danach wieder Toni Leistner hingestellt und hat mal wieder, als Kapitän wohlgemerkt, die Einstellung der jüngeren Spieler kritisiert.
Hatte er, kleiner Einschub, ja auch in der Hinrunde vor Weihnachten auch schon mal getan.
Ja, und dann gab es auch so die Gerüchte, dass er quasi, dass die Mannschaft einen Mannschaftabend hatte und der dann unter anderem Derry Scherhan persönlich mehrfach kritisiert hatte. Ja. Und der hatte sich ja auch, in der Torwartdebatte für Gersbeck ausgesprochen, etc., etc. Also das geht jetzt schon in die Einzelkritik, ja. Also weil das hat jeder gesehen, wie scheiße die waren, schmeißt du alle raus. Also der Einzige, der nichts dafür konnte, war Ernst.
Finde ich auch. Ja.
Den Rest kannst du einfach hier von der Gehaltsliste streichen, weg damit, fertig. Braucht kein Mensch.
Ja.
Also wir haben da offensichtlich eine Grüppchenbildung in die erfahrenen Spieler und in die jüngeren Talente, die nachziehen. Mhm. Die sind sich ganz offensichtlich alle nicht grün.
Mhm.
Und dann stellt sich der Kapitän, das ist ein Unding. Das ist ein absolutes Unding, dass sich der Kapitän dahin stellt und einen Teil der Mannschaft öffentlich vor den Medien kritisiert. Und dann gelangen auch immer wieder so Geschichten aus der Kabine, wie jetzt zum Beispiel die Halbzeit, der Halbzeitdisput nach außen. Und weil in diesen, weil da der Kreis der Verdächtigen, die sowas nach außen trägt, der ist relativ klein.
Also indizienmäßig ist es tatsächlich ja auch so, dass Toni Leistner ja sein Interview ja schon vor der Medienrunde jetzt eben gegeben hatte. Und er ja auch den Berliner Weg ansprach und die Jüngeren. Also das hat er in diesem Interview ja auch schon eigentlich getan. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, dass so ein Interview normalerweise ja so abläuft, dass man dann da irgendwie sich trifft, irgendwo ums Trainingsgelände rum ein bisschen ein paar warme Worte schnackt zum Aufwärmen. Irgendwann kommt dieses Interview. Als Journalist ziehst du dann deine Sachen raus. Dann sind ja sicherlich auch noch ein paar Worte gefallen oder ein paar Sätze von Toni Leistner, die vermutlich nicht im Interview gelandet sind. Aber sagen wir mal so, die Indizien verdichten sich, dass der Kapitän öffentlich das Maul aufgemacht hat, oder?
So ist es.
Ja.
So, das ist, also man kann jetzt über viel, ja, das ist jetzt, da haben wir schon ganz viele Themen. Wir haben diese Klickenbildung.
Mhm.
Wir haben einen Kapitän, der sich so verhält, dass er eigentlich als Kapitän sofort abgesetzt werden müsste.
Mhm.
Wir haben aber auch natürlich den Punkt, dass er letzten Endes recht hat.
Genau, inhaltlich hat er nämlich recht. Der Weg, den er wählt, ist möglicherweise der falsche. Aber man weiß ja nicht, was da vorher schon alles gelaufen ist. Vielleicht war das auch irgendwie, gerade weil er das vor einem, also nicht einem halben Jahr, aber einem Vierteljahr irgendwann im Winter schon mal getan hatte. Wer weiß, ob sich da einfach gar nichts getan hat und das vielleicht jetzt auch seine letzte Chance ist. Aber erzähl mal weiter.
Ja, als Kapitän darfst du dich trotzdem nicht so verhalten, weil dann du musst dich als Kapitän vor deine Mannschaft stellen und nicht einen Teil der Mannschaft öffentlich bloßstellen.
Ja.
Das geht nicht. Aber dann siehst du, wie tief der Riss in dieser, ich will das Wort Mannschaft eigentlich gar nicht mehr sagen, wie tief dieser Riss in diesem Gefüge da ist.
Mhm.
Dass es da wirklich offensichtlich zwei Lager gibt, die sich absolut nicht grün sind.
Ja.
Und die nicht miteinander können. Und das siehst du auf dem Feld.
Ja. Meinst du, man kann es auch darauf eindampfen, dass du zwei Lager hast, also nicht nur Ältere gegen Jüngere, sondern vor allem Spieler, die vor allem von außerhalb des Vereins dazugekommen sind und Jungs, die in diesem Verein groß geworden sind, sprich der Berliner Weg auch personell sind?
Was glaube ich so ziemlich dasselbe ist in dem Fall.
Ja.
Weil die Älteren sind ja eigentlich alle von außen dazugekommen.
Ja.
Ja, sind sie. Na gut, ich schätze mal, Fabi Reese ist dann eher so auf der jüngeren Seite, würde ich mal vermuten.
Aber Fabi Reese hatte jetzt neulich auch, also was heißt neulich jetzt auch, quasi direkt nach dem Spiel, ja, das habe ich gestern noch irgendwo nach dem Spiel abends irgendwo gelesen. Der war ja auch einer, der gesagt hatte, dass man jetzt mal arbeiten müsse und dass man insgesamt mehr Gas geben muss und mehr Leistungskultur bräuchte, ne?
Ja, dafür hat er aber ganz schön scheiße gespielt.
Das stimmt. Haben sie aber alle. Also ich glaube aber, ich persönlich, so wie ich es jetzt gelesen hatte, würde ich den tendenziell eher auf die Toni Leistner Seite packen auch, weil er grundsätzlich natürlich in allen anderen Spielen immer, wenn er fit war, eigentlich immer mit vollem Ehrgeiz vorangegangen ist. Die Frage, die sich aber hinten raus stellt, ist ja ein ganz grundsätzliches Problem. Ich will nicht so weit gehen, ist der Berliner Weg gescheitert? Aber die Frage ist, Hertha eigentlich sowas wie eine Wohlfühloase geworden? Ist es eigentlich irgendwie so ein, so ein Love-Tempel, wo irgendwie alle sich einfach nur fürchterlich lieb haben, wo dann eben auch ein Trainer wie Fiello geholt wird, weil der auch so ein Lieber ist, wo aber schlussendlich das Leistungsprinzip gar nicht so richtig angewandt wird. Und meine ganz persönliche Meinung dazu ist nämlich, dass ich schon denke, dass man im professionellen Sport, ne, grundsätzlich nicht zu lieb sein darf. Das fördert nicht die Leistungskultur und das wird am Ende hinten raus auch nicht jeden über seine Limits pushen. Natürlich versucht man irgendwie ein Bonding zu haben zwischen den einzelnen Spielern. Das entsteht aber anders. Aber man kann, glaube ich, man darf die Jungs im professionellen Sport, egal ob das Fußball oder irgendwas anderes ist, nicht in Watte packen. Und ich glaube, was da gerade passiert oder offenbar wird, ist, dass wir jetzt zum ersten Mal möglicherweise einen Trainer haben, der da ein bisschen anders an die Sache rangeht. Und jetzt eben einzelne Spieler, die das ursprünglich auch anders kannten schon mal aus anderen Vereinen, dass die jetzt anfangen, unruhig zu werden und zu sagen, ey, das ist eigentlich genau das, was wir auch so sehen. Und jetzt eben den Mund aufmachen. Wie siehst du das, David?
Da sind ganz viele Punkte, weil das betrifft die Leistungskultur in der Mannschaft, von den Spielern aus, betrifft die Leistungskultur in der sportlichen Führung, aber auch bei den Fans.
Ja.
Und das kann man alles schön abarbeiten. Bei den jüngeren Fans definitiv. Die fühlen sich anscheinend zu wohl, wie soll ich sagen, wir haben zwar eine sehr starke Akademie, die auch in den Jugendmannschaften sehr stark ist. Aber wie viele von diesen Jugendspielern schaffen es denn wirklich, sich in den Top 5 Ligen in Europa zu etablieren?
Ja, wenige eigentlich. Ja.
Die Hertha, Ex-Hertha-Spieler, die du hast, die spielen zweite Liga und abwärts.
Ja.
Ganz viele in der zweiten, ganz viele in der dritten.
Ja, bis auf unsere beiden Ex-Linksaußenverteidiger Netz und wie heißt er?
Mittelstädt.
Gladbach. Mittelstädt bei Stuttgart und Ulrich noch von Gladbach.
Ulrich, genau. Ja. So, aber ansonsten auch immer, das ist ein großes Talent, das ist ein großes Talent, ja, und dann spielen sie jetzt irgendwo dritte Liga oder sowas.
Ja.
Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht. Und zwar tief, 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 tief im Verein drin. So. Das zweite ist dann natürlich die sportliche Führung. Also ich glaube nicht, dass Fjell so ein Lieber ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, der hatte einfach wirklich keine Ahnung. Sportliche Führung. Man muss die Spieler auch nach dem Charakter auswählen.
Absolut. Und wie viele Führungsspieler haben wir aktuell?
Richtig. Richtig. Und wenn man nur die Spieler nach Harmonie aussucht, dann hast du so eine Scheiße.
Genau.
Wobei, jetzt haben wir den ersten Auftrag, über den wir reden sollen. Die Rasenmaus hat geschrieben, wir sollen heute mal nicht über die Körpergrößen reden, sondern über den Intelligenzquotienten. Die Theorie ist, also so wie ich das verstehe, gebe ich das jetzt mal wieder. Unsere Spieler sind einfach zu dumm, um zu verstehen, was sie spielen sollen. Weil, hohes Pressing haben sie gespielt, gegen Nürnberg war erfolgreich, sollten sie dieses Mal auch spielen. Und als das nicht funktioniert hat, haben sie einfach weiter das Programm durchgezogen, auch wenn es war klar, es funktioniert nicht. Ja. Da war keinerlei Selbstkorrektur in dieser Mannschaft.
Ja.
Das ist tatsächlich eine interessante These, weil es gab, ich glaube, du hattest das mal gesagt, diese These, dass Fjell quasi nur mit den intelligenten Führungsspielern geredet hat und dann erwartet hat, dass die das in die Mannschaft weiterverbreiten.
Ja.
Was ist, wenn du dann irgendwie nur 3-4 Jungs hast, die das überhaupt kapieren und der Rest ist einfach zu dumm?
Ja, also ich finde die These sehr, sehr super. Ich will kurz das auch ein bisschen aufdröseln. Also erstmal kann man wirklich in diesem Spiel, ne, kann man es tatsächlich, das ist das erste Spiel, wo wir es nicht auf die Körpergröße reduzieren können. Das will ich mal abräumen, ne? Mein eigenes Thema will ich abräumen. Tatsächlich war der Durchschnittswert von Hertha 1,85, zu Elversberg auch 1,85. Also wir waren wirklich auf einem Niveau, wir waren da even, ausgeglichen. Ich finde es schon mal sehr beeindruckend, dass unser neues Trainertandem da sofort rangegangen ist und da anders aufstellt, offenbar. Ne? Das finde ich schon mal sehr geil. Also Lob für den neuen Trainer, der da offensichtlich auch deutlich mehr Expertise mitbringt. Was ihm nicht geglückt ist, was er auch in der Medienrunde heute gesagt hat, ist, dass diese Galligkeit irgendwie nicht da ist. Und da bin ich voll da, dass das ein strukturelles Problem ist, ganz grundsätzlich. Und zu dem IQ der Spieler, das hast du natürlich in jeder Mannschaft. Jetzt ist es aber bei uns so, dass du da auch eine Truppe hast, die organisch, gerade weil wir so viele Eigengewächse haben, miteinander immer erwachsen ist, die aber in ihren unteren Ligen ein ganz anderes System spielen, als sie es jetzt gezwungen sind, jetzt zu spielen. Also sie sind, ich will mal ganz ehrlich sein, ich habe den Eindruck, dass der Fußball, den Fiello und Jaime Monroy spielen lassen wollten, so ein typischer Reißbrettfußball ist, der die deutlich überfordert hat. Jetzt haben die das alle versucht irgendwie zu verinnerlichen. Jetzt kommt endlich ein vernünftiger Fußballtrainer zurück, der weiß, worum es in der zweiten Liga geht, der da Aggressivität verlangt, der da einfache Laufwege verlangt, der wirklich dieses Fußball-ABC verlangt. Und die Jungs sind dann vielleicht auch, ich will nicht sagen zu dumm, weil sich das wirklich herablassend anhört, ne? Aber da sind halt
doch. Also wir reden hier vom Fußball-IQ. So ein Effenberg, ein Basler oder ein Podolski, die waren jetzt auch nicht, ne, aber ja, die hatten einen hohen Fußball-IQ.
Ja.
Wir reden rein vom Fußball-IQ. Genau.
Niedrigen
Fußball-IQ nenne ich sie dumm.
Genau. Also ich will auch nicht die eigenen Spieler beleidigen. Steht mir nicht zu, kann ich auch schlussendlich nicht beurteilen. Ich glaube, die strugglen im Moment damit, dass sie jetzt 7 Monate einen völlig anderen Fußball hatten. Sie sollten von diesem Pal Dardai-Fußball, wir machen hinten dicht, wir nehmen den Gegner an, wir pressen den, wir Dreck drücken, wir steigen auf die Füße, wir kneifen mal die Eier. weggegangen sind zum schönen ballbesitzorientierten Fußball und jetzt geht die Reise wieder um 180 Grad zurück. Und da strugglen so ein paar mit. Da wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das siehst du dann plötzlich, dass sie, ey, jeder weiß, wie Elversberg spielt. Elversberg ist eine Mannschaft, die extrem nah am Mann ist. Und die auf genau diese Momente wartet. Die haben, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, den sie vorne drin haben, den sie gerne kurz anspielen. Der lässt es wieder, spielt den Pass zurück, läuft sich frei, läuft durch die beiden Innenverteidiger durch und dann kommt entweder der Pass durch die Mitte oder halt ein Chipball. Das war halt das, was sie jetzt gegen Hertha die ganze Zeit gemacht haben. Und trotzdem waren wir nicht in der Lage, wirklich so ein kinderhaftes, strategisches Spiel zu unterbinden. Und ja, da bin ich dann doch auch auf deiner Seite, frage ich mich schon, ey, kann man das nicht antizipieren vorneweg? Kann man das nicht vorher? Und ich bin mir sicher, dass unser neues Gespann den Jungs das genauso erzählt hat. Genauso haben sie es auch in der PK nach dem Spiel gesagt. Die wussten eigentlich, die waren informiert, unsere Jungs, was kommt da auf uns zu? Und trotzdem haben sie angefangen, in einzelnen Situationen diesen Fjell-Fußball spielen zu wollen. Also auch die Verteidiger, gerade die Verteidiger. Und ja, da darf man die Frage stellen, kriegen sie das kognitiv aktuell nicht auf die Kette?
Also ist es ganz klar, um das nochmal zu sagen, Fiel musste weg. Das war alternativlos. Aber das nimmt die Mannschaft da nicht raus. Weil Regensburg und jetzt das Spiel gestern, eindeutig, das war kein Versagen des Trainers, das war ein eindeutiges Versagen der Mannschaft.
Mhm, absolut.
Da hat auch sonst niemand, niemand will ich nicht sagen, Grüße an Benny Weber, irgendwer hat diese Mannschaft ja so zusammengestellt.
Ja.
Aber es war jetzt in erster Linie vor allem ein Versagen der Mannschaft. Das hat ja auch Leitl in der Medienrunde nochmal gesagt, die hatten, also Elversberg hatte einen X-Goal-Wert von 0,3 oder sowas und haben da 4 Tore geschossen.
Ja.
Weil es einfach immer wieder individuelle Aussetzer, individuelle Fehler sind, die einfach nicht für den, Achtung, Fußball-IQ dieser Mannschaft sprechen.
Ja. Ja. Ja, ja, leider ist es so. Es ist vermutlich genau die Wahrheit. Und wenn sie dann auch nicht, was noch dazu kommt, nicht bereit sind, manche Spieler über oder sagen wir zumindest an die Schmerzgrenze zu gehen, weil das hast du in dem Spiel, fand ich, auch sehr schnell gemerkt. Du hattest das.
Das sind die definitiv nicht, nein.
Nee, du hast das im letzten Spiel hast du gesehen, dass sie wirklich dem Gegner auf den Füßen standen. Und das war jetzt gerade am Anfang des Spiels, als ich noch dachte, ey, noch früher Dinge war. Das machen wir wie letztes Wochenende. Die hauen wir doch jetzt gleich irgendwie richtig, den hauen wir auch richtig auf die Socken. Hast du aber schon gesehen, dass wir immer irgendwie, die Spritzigkeit war da, aber was nicht da war, war, die Jungs sind nicht wirklich an den Gegner rangegangen. Die waren immer irgendwie so ein bisschen gehemmt. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus, sie wissen, sie strugglen wirklich extrem damit, wie sollen wir denn jetzt wieder spielen, und auch einfach so ein bisschen so lässig, also so zu lässig einfach. So nach dem Motto, naja gut, mit dem Aufstieg ist es halt jetzt irgendwie nichts geworden, dann spielen wir die Saison hier ganz locker zusammen, ne?
Ja, dann geht's ab in die dritte Liga.
Dann geht's ab in die dritte Liga, und ich bin ja froh, dass unser neuer Trainer das auch erkannt hat, weil er nämlich irgendwie dann auch auf der PK nach dem Spiel gesagt hatte, dass wenn da noch irgendeiner denkt, dass wir hier ganz... Ja?
Hast du diese dämliche Frage da gehört von wegen, naja, war es das jetzt mit dem Aufstieg?
Ja, natürlich.
Also den Typen hätte ich mir gekrallt, hätte ihn einmal ordentlich durchgeschüttelt. Das ist so eine selten dämliche Frage.
Ja.
Also sowas von bodenlos dämlich.
War es das jetzt mit dem Aufstieg? Ich fand aber die Antwort von Leitl ganz gut, als er meinte, denn es braucht mir echt keiner mehr zu kommen, irgendwie, dass wir hier die Saison anständig zu Ende spielen. Wir müssen jetzt Punkte sammeln, damit wir in der Liga bleiben. Also da hat wenigstens einer erkannt, wo der Frosch die Locken hat.
Ich behaupte drei. Ich behaupte Leitl, Mijatovic und Reutershahn.
Glaube ich auch.
So.
Ich bin wirklich, also um dieses Zwischenfazit kurz zu ziehen, ich bin sehr froh, dass wir die drei gerade an Bord haben in dieser Situation, ne? Weil du auf der einen Seite wirklich Fußball-Sachverstand und taktisch-strategisches Verhalten oder Know-how auf der Trainerbank hast, und auf der anderen Seite Leute, die auch nicht vollkommen abgehoben in irgendwelchen eigenartigen Sphären, nur weil sie jetzt in Berlin sind, schweben, ne? Sondern du hast jetzt wirklich drei Fußballarbeiter da auf der Bank, Gott sei Dank.
Ja, aber also wenn du dir Leitl während des Spiels angeguckt hast, der konnte das auch nicht fassen. Nein. Der konnte das einfach nicht fassen, was die da gemacht haben.
Geil fand ich auch sein, als er die Mannschaft nach dem Gegentor zusammengezogen hat. Weißt du, wie beim Eishockey, so ein Timeout oder so, ne?
37. Minute.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und dann nimmst du deinen einzigen Mittelstürmer raus für einen Verteidiger, für einen Innenverteidiger.
Mhm.
Also er hat zwar gesagt, ja, er wusste, worauf er sich einlässt, aber fassen konnte er es trotzdem nicht.
Ja.
Das war eine bodenlose Frechheit. Also wenn ich Trainer wäre, dann hätten die Spieler aus ihrem Geld den Fans sämtliche Ausgaben zurückerstatten müssen, plus 500 Euro pauschal Schmerzensgeld, und dann hätten sie von Elversberg nach Berlin zurücklaufen müssen.
Ja. Aber um nochmal auf den, was mir gerade eingefallen ist, ne, um auf den Punkt, den du gerade hattest, nochmal zurückzukommen, ne, mit dem, sagen wir, Fußball-IQ, ob der da ausreichend ist. Ich erinnere mich gerade an eine Aussage vor dem Spiel, auch von Leitl, wo er auf die Frage, wie Hertha denn jetzt die kommenden Aufgaben angehen will, dann meinte, naja, auf jeden Fall nicht zu komplex im Positionsspiel, bloß nicht überfrachten. Wir wollen auf jeden Fall, oder wir brauchen deutlich mehr Volumen im Laufspiel und mehr Intensität. Aber diese Aussage, bloß nicht zu komplex, das lässt auch schon ziemlich tief blicken. Also, wie gesagt, ich will eigentlich nicht mehr über den Ex-Coach reden, ne? Aber da ist offenbar auch so viel wirklich völlig schief gelaufen. Naja.
Ja, allerdings, die Mannschaft hat wer anders zusammengestellt. Und,
ja, das stimmt. Da hast du recht.
Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass dieser jemand im Sommer dann auch gehen muss.
Ja, weil dieser jemand, Benny Weber, offenbar dann doch ein wenig überfordert im professionellen Bereich wirkt.
Als Akademieleiter war super. Was er jetzt da zusammenstellt, das ist, ja, ab und zu hast du mal einen echten Volltreffer dabei. Aber auch er hat nicht damit gerechnet, dass Tabakovic so explodiert. Definitiv nicht.
Nein, er hat das gehofft. Tabakovic war für den, als er den geholt hat, ist das genau der gleiche Move gewesen. Tabakovic, ne, kam ja von Austria, die ja auch unterklassig gespielt haben, zu dem Zeitpunkt, wo der ja die meisten Tore geschossen hat, der aber auch schon irgendwie damals ja 31 war, der vorher nie so großartig gezündet hat, hat den geholt. Ist so ein bisschen der gleiche Move, den er jetzt mit dem Kollegen aus Ingolstadt, den Namen der Däne, wie heißt er noch?
Gröning.
Gröning. Es ist ja so ein bisschen, also da wiederholt sich auch wieder die Geschichte. Weißt du, was ich meine? Da wird halt ja, so ein bisschen drauf gehofft. Also, weil sind wir ehrlich, so ein Stürmer mit Gröning ohne.
Ich nicht mal. Ich glaube, sie haben gehofft, dass sie so einen soliden Stürmer kriegen. Und das ist jetzt auch so der Plan mit Gröning, dass der so explodiert hat, das war in keiner Rechnung drin.
Ja, aber dieses, weil du gerade sagst, sie haben gehofft, dass sie einen soliden Stürmer kriegen. Das lässt schon relativ tief blicken. Ich meine, das ist jetzt nur eine Unterstellung unsererseits, aber da bin ich auch bei dir. Ich glaube, mit diesem Ganzen, da komme ich zurück zu dieser Wohlfühloase Hans-Braun-Straße, ne? Mhm. Wenn ich die sportliche Leitung zu verantworten habe, dann hole ich doch eigentlich nicht Spieler, wo ich hoffe, dass die die Mannschaft in der Breite verstärken. Klar musst du auch, ne? Aber du musst doch eigentlich auch nach diesem Prinzip gehen, ich hoffe auf den bestmöglichen Outcome. Also ich muss ja auch Spieler holen, die möglicherweise, im US-Sport sagt man immer, ein Low Floor, aber ein High Ceiling haben. Das heißt, wenn der Spieler zündet, dann wird der richtig gut. Und wenn er nicht zündet, ja, dann hole ich mir den nächsten. Ne? Also du musst doch an den Durchschnitt des Leistungszenit der ganzen Mannschaft musst du doch mindestens rangehen und darüber hinaus. Du musst doch versuchen, die Mannschaft besser zu machen, weil auch das ist wieder eine statistische Größe. Wenn ich Spieler hole, die natürlich auch basten können, also versagen können, wenn ich sie hole, ne? Die aber trotz allem das Versprechen mitbringen, dass sie die Mannschaft besser machen, dann muss ich diese Spieler holen und nicht Spieler, die das aktuelle Leistungsniveau komplett kopieren. Das wird nicht funktionieren auf Dauer, weil du machst damit auf Dauer die Mannschaft schlechter, weil die Spieler, die du dann holst, tendenziell, weil du ja auch immer Ausreißer nach unten dabei hast, die ziehen das Leistungsniveau ganz langsam peu à peu nach unten. Du musst also immer gucken, dass du Spieler holst oder für die attraktiv bist, die besser sind als die Jungs, die du jetzt hast. Das ist doch in jedem Bereich des Lebens so. Wenn ich versuche, mich weiterzuentwickeln, dann muss ich über die Schmerzgrenze rübergehen. Und wir reden hier von professionellem Fußball.
Ja, also ich behaupte mal bei Kolbe, dass der tatsächlich mindestens so gut ist wie das, was wir hinten drin haben.
Ja, weil die anderen sich der dritten Liga annähern, ja.
Ja, und Gröning ist jetzt, kann jetzt auch nicht. Also mehr als nicht treffen kann der auch nicht. Mhm. So. Aber das ist, ich denke, dafür fehlt die Kompetenz. In der Kaderplanung, im Scouting, dafür fehlt dann einfach die Kompetenz, weil guck dir Gelsenkirchen an, die stehen genauso in der Kreide wie wir, die auf dem gleichen Platz und auf einmal holen sie Silla aus irgendwo aus den Niederungen der zweiten französischen Liga und der schießt ein Tor nach dem anderen.
Ja.
Warum können wir das nicht? Alle Welt bedient sich in der zweiten französischen Liga, warum tun wir das nicht? Weil die Kompetenz fehlt.
Ja, also die zweite französische Liga ist wahrscheinlich jetzt auch noch ein schlechtes Beispiel, weil wir das unter Bobic schon gemacht haben und da keiner eingeschlagen ist mit.
Nein. Das waren Spieler, die kamen nicht aus der zweiten französischen Liga, das waren Spieler, die nicht den Durchbruch bei den großen französischen Clubs geschafft haben.
Ja, okay, alles klar. Ja, da.
Die sind schon gescheitert.
Ja.
Und sind dann hierher gekommen mit der Hoffnung, dass sie hier nochmal einen Schub kriegen.
Und da hast du recht, darauf wollte ich auch nicht hinaus, das war vielleicht ein bisschen einfach von mir formuliert. Ich wollte darauf hinaus, dass ich glaube, dass der französische Markt, nach dem, was in den letzten Jahren bei uns passiert ist, dass der französische Markt so ein bisschen verbrannt ist bei uns, weißt du? Ich glaube, ich unterstelle unserer sportlichen Leitung, dass sie glauben, dass die französischen Spieler in unserem Club, in unserem Verein verbrannt sind. Du musst aber, ich gebe dir komplett recht, dass dieser Markt in Frankreich sehr, sehr groß ist und dass man natürlich, wie alle anderen Clubs, auch in der Bundesliga, dass man da trotzdem die Diamonds in the Roughs, wie ich immer so schön sage, finden kann. Bobic hat halt die Falschen geholt. So, ne? Wobei bei dem Kilian Sona von Caen bin ich immer noch der Meinung, dass das eigentlich ein Weltklasse-Spieler hätte werden können. Der ist halt nur leider sehr, sehr lange verletzt ausgefallen. Das war grundsätzlich der richtige Spieler. Aber man muss natürlich trotzdem so, Bobic hat die Falschen geholt, hol doch aber trotzdem weiter französische Spieler. Die kriegst du für relativ überschaubares Geld. Die sind grundsätzlich in der Stadt Berlin, wenn die gerade irgendwie, also Franzosen sind auch so, oh, Paris, größte Stadt der Welt und so. Natürlich kannst du die mit Berlin auch kriegen. Also du hast doch die Argumente auf dem Tisch. Und wie wir jetzt auch durch den jüngsten Finanzbericht auch gelernt haben, zahlt Hertha ja immer noch sehr, sehr gute Gehälter. Also wird auch ein Franzose aus der zweiten Liga aufgrund der Stadt und des Gehalts schon eher zu uns kommen, als nach Elversberg zu gehen, obwohl das vielleicht ein bisschen näher ist. Ne? Also mach das doch einfach, ja.
Ja, wenn wir Ulm ihren quasi Stamminnenverteidiger abspenzigt machen können.
Dann sollte doch auch jemand aus Caen kommen, ja.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Oder aus Belgien oder mein Gott, aber ich unterstelle da mittlerweile einfach, auf dieser Ebene wurde es halt immer schlechter. Und ich rede dabei nicht mal nur vom Sport, vom Manager an sich.
Ja.
Sondern auch vom Team dahinter, von Kaderplaner, vom Scouting.
Ja.
Dass es immer schlechter wurde, weil mit jedem Schritt, wo Hertha immer weiter sparen musste, hast du immer Leute entlassen und billigere Leute genommen.
Ja. Also wann war denn das Scouting zuletzt bei uns wirklich gut? Da muss man wirklich mal überlegen. Und das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber ich finde...
Dieter Hoeneß.
Ja, genau. Ja, ganz genau. Also wirklich, als man dann eben auch gesagt hat, naja gut, dann investieren wir nochmal. Und das war ja für damalige Verhältnisse jetzt auch nicht so monster viel Geld, ne? Aber die Spieler, die du da teilweise aus Brasilien geholt hast, die hier auch keine Sau kannte, die sind ja größtenteils...
Bei uns zu brasilianischen Nationalspielern. So. Jeder Brasilianer, den wir geholt haben, ist bei uns zum brasilianischen Nationalspieler geworden.
Ja. Und das Land ist riesengroß, da gibt es immer noch unfassbar viele Fußballvereine, noch mehr Talente. Mein Gott, hol doch da ein paar von den Jungs. Warum denn eigentlich nicht?
Oder noch besser, Uruguay. Uruguay hat die höchste Dichte an Profifußballern pro Kopf weltweit. Ja.
Wird aber nicht mehr passieren, weil ich jetzt auch schon gelesen hatte, irgendwie, dass man doch jetzt vielleicht eher auf Spieler, die Liga schon kennen und auf Deutsche setzen sollte, hatte ich jetzt auch ganz viel gelesen, die Anpassungsschwierigkeiten und so weiter. Ja, aber da bist du ja wieder bei dem Punkt, den ich gerade schon gemacht habe. Da gehst du den einfachen Weg. Du wirst aber nur auf Dauer Erfolg einstellen können, wenn du den nicht einfachen, sondern den schwierigen Weg gehst. Hol doch da einfach mal irgendwie ein, zwei von den Jungs auf der anderen Seite des Atlantiks. Wo ist denn das fucking Problem?
Ja, jetzt könnte man sagen, das Geld, klar. Aber ich sag mal so, guck dir die Spiele an, die sie holen. Die Spieler, die sie holen, sind, ja, sie kommen aus Deutschland, aus den unteren Regionen der zweiten Liga oder aus der dritten Liga.
Ja.
Sind alle, ich glaube, weiß gar nicht, wir haben jetzt, glaube ich, drei Neuzugänge, vermutlich. Ja. Anni Jensen Jensen aus Karlsruhe ist okay.
Ja.
Der passt nicht so ganz in das Muster, aber die sind alle, ich glaube, Jensen, Gröning und Kolbe sind, glaube ich, alle 27.
Ja.
War es nicht auch mal Teil des Berliner Wegs, wir holen junge, entwicklungsfähige Spieler?
Wurde zumindest damals, als noch nicht genau kommuniziert war, was nun eigentlich der Berliner Weg sein soll. War das auf dem Weg dahin in der Findung der Bedeutung dieses Begriffs? War das auch mal ein Punkt, ja.
Gibt's dafür eine Bedeutung, weil benutzt jeder, wie er will.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wofür der Berliner Weg stehen soll. Frag mich nicht.
Ich sehe den Berliner Weg immer noch nicht als gescheitert an. Ich denke, den Berliner Weg muss man vielleicht auch anders begreifen. Berlin ist eine weltoffene Stadt, Gott sei Dank. Aus allen Nationen sind da Menschen da. Fußballbegeisterte Jugendliche in der Akademie kannst du doch auch gerade für wenig Geld immer noch Leute implementieren, die du von woanders herholst, die du da reinziehst, die sich dann auch langsam meinetwegen an die Gesellschaft hier, an das Leben gewöhnen können und wo du dann vielleicht hinten raus sehr, sehr viel Geld erstmal sparst, weil du dann vernünftige Profis dann auch hast, die auch ein paar Skills mitbringen. Ich will nicht sagen, dass alle aus der Akademie jetzt irgendwie perfekt oder nicht gut ausgebildet sind, aber offensichtlich, wie du am Anfang des Gesprächs ja auch schon sagtest, reicht es am Ende immer nicht, sowohl an Einstellung und vielleicht auch ein bisschen an der Technik, um hinten raus den professionellen Herrenfußball zu spielen. Hast du jetzt halt eben auch wieder gesehen, also ich mag Martin Dardai wahnsinnig gerne, aber er hat halt unfassbar viele Technikfehler in diesem einen Spiel gemacht und er hat das auch die letzten Wochen immer wieder gemacht. Ich will es nicht an ihm aufhängen, aber da passiert so vieles, was andere vielleicht mit ein bisschen mehr Kreativität dann auch anders lösen.
Ja, und vor allem nicht mal die eigene sportliche Führung traut den Akademiespielern das zu. Weil, wo ist denn dein Bobolum?
Ja, das finde ich auch verrückt. Da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Ich gehe ja immer vom Guten aus. Ich denke, dass sie den verstecken, damit der nicht jetzt schon mitspielt, weil man den ja vielleicht nächstes Jahr in der zweiten Liga, wenn wir dann drin bleiben, dann wieder aufbauen will und ihn dann zeigen will. Aber man will nicht jetzt schon Begehrlichkeiten wecken. Weißt du, so denke ich da. Aber du hast absolut recht. Warum stellt man den eigentlich nicht auf? Ja, warum denn nicht?
Warum holen wir einen Gröning aus der dritten Liga, wenn wir im Haus auch Stürmer haben? Was ist mit Wertmüller?
Ja.
Ich weiß gar nicht, 7 Tore, 18 Spiele, ja. Das ist jetzt nicht die Welt, aber du hast mehr als nicht treffen kann der auch nicht. Warum nimmst du den nicht mit? Gibst ihm eine Chance.
Es ist einfach nicht sonderlich konsistent, was da gemacht wird. Und da gebe ich dir recht, Benny Weber struggelt da auch. Er versucht so ein bisschen rumzulavieren und guckt mal so, ne?
Ja, und seine Trainerentscheidungen waren jetzt auch nicht die. Also jetzt hat er mal eine gute getroffen. Die davor waren auch eher so, rein rationell gedacht, abseits von jeder persönlichen Sympathie, die durchaus natürlich da ist für Benny Weber. Tut mir leid, nee, der Mann, er hat's versucht, er hat wahrscheinlich sein Bestes gegeben, aber ich denke nicht, dass er der Mann für die Zukunft ist.
Ja, ich denke auch.
Gut, da haben wir genug eingedroschen auf Ex-Trainer, Spieler und Manager?
Ich denke für heute ja. Aber wir stehen ja auch mit dem Rücken zur Wand. Ja, so.
Dann haben wir noch ein Thema. Mhm. Wir haben einen kleinen Auftrag gekriegt über Blue Sky. Und das ist tatsächlich auch was, über das ich sowieso reden wollte. Ich versuche das jetzt aus dem Kopf zu sehen. Ich bin ja zu faul, um nachzugucken. Wer das geschrieben hat, derjenige wird sich schon selber erkennen. Ging irgendwie so, die Hügge-Mentalität oder in der Kurve. Von wegen, vierte Liga tut zu weh, scheißegal, etc., etc.
Ja, ich weiß, wie das war. Wollen wir mal über das Leistungsprinzip versus Ostkurvenbücke sprechen? Ja, ich erinnere mich.
Hm? Ja, genau. Das ist, wobei, ob es jetzt die Ostkurve exklusiv ist oder tatsächlich in der Ostkurve weit verbreitet, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich denke, da sind alle mit gemeint.
Ja, waren synonym für die Fans, ja, oder für die,
ja. Ja. Also, jetzt muss man natürlich wieder vorausschicken, selbst wenn wir dann in der NOFV Oberliga Nordost spielen, fahre ich immer noch zu Hertha spielen, ja. Hat diese Person übrigens auch dazu geschrieben, von wegen, er würde auch ins Poststadion fahren.
Mhm.
Alles klar. Das haben wir schon gesehen, als es darum ging, schmeißen wir jetzt Fjell raus oder nicht. Beziehungsweise als wir dann letztes Jahr schon angefangen haben mit lasst uns mal über Fjell reden, das läuft nicht.
Mhm.
Und dann so Antworten kamen wie, nee, ihr könnt jetzt keine Unruhe reinbringen und das ist nur wieder irgendwie Brandstiften und bla 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 bla. Wie kann man die sportliche, finanzielle, stadiontechnische, weil wir wollen noch ein Stadion bauen,
übrigens, ja.
Leute. Und ich glaube sogar die allgemeine Existenz überhaupt eines Vereins dafür riskieren, dass, ach naja, wir machen jetzt mal hier alle auf, wir haben uns lieb und die letzten Jahre waren ja so schlimm und furchtbar und deshalb müssen wir jetzt alle kuscheln und es ist ja alles nur halb so schlimm.
Ja.
Prost.
Prost. Das ist ja im Grunde genommen das, was ich am Anfang der Folge schon gesagt habe. Du wirst im professionellen Sport immer nur dann besser, wenn du das Leistungsprinzip und wenn es nur ein bisschen mehr ist, aber du musst das vor den Wohlfühlfaktor stellen. Natürlich hast du idealistisch, ist es schön, wenn sich alle total lieb haben und wenn alles gut ist und man gemeinsam irgendwie dann essen geht und zusammen schwimmen geht und Grillabende und so weiter. Du kannst aber nicht erst diese Wohligkeit einstellen und dann hoffen, dass daraus Leistungsniveau entsteht oder der Wille, besser zu werden. Nein, da entsteht eine Gemütlichkeit. Was anderes ist der Fall, wenn du anfängst, eine Mannschaft so aufzubauen, dass die Jungs hungrig sind und mehr wollen und sich auch gegenseitig mal anschreien und gegenseitig auskäsen und sich das, auch wenn sie natürlich hochgezüchtet immer sagen, ja, nee, ich gönne meinem Mitspieler ja alles. Aber wenn sie gallig werden, weil der Gegner halt spielt, bevor ich selber spiele, nur dann erreichst du es, dass sie selber versuchen, immer in jedem Training an die Leistungsgrenze zu gehen. Und nur dann So funktioniert der menschliche Körper. Das ist einfache Physiognomie. Nur dann entwickelt sich was. Nur dann wirst du schneller, wirst du besser, wirst du technisch versierter, wirst du taktisch geschulter, wirst du ein besserer Fußballer. Du musst immer an die Leistungsgrenze gehen. Und das schaffst du nur, wenn du diesen Wohlfühlkram ein bisschen hinten anstellst. Im Amateurbereich ist es was anderes. Habe ich selber auch als Trainer im Amateurbereich. Da kommt es in der Hauptsache an, dass irgendwie sich alle lieb haben. Im professionellen Segment, was ich auch kenne, ist es aber wichtig, dass die Jungs alle wissen, ey, wer hier nicht leistet, der fliegt raus, mal ganz hart gesagt. Und da kommst du mit dem Berliner Weg, so wie wir ihn jetzt leben, nicht weit. Du musst gucken, dass du Leute, die sagen, ey, ich bin schon so lange bei Hertha und wir machen das immer so oder so oder so, dass du die dazu zwingst, dass sie sich da verändern, dass sie das überdenken, dass sie sich weiterentwickeln. Das ist im Grunde genommen das, was wir mal mit Carsten Schmidt auch hatten, dieses Projekt Goldelse. Ich glaube, das zielte auf diese Gemütlichkeit im ganzen Friesenweg irgendwie ein. Das zahlte darauf ein. Und das hast du aber auch in der Mannschaft. Und deshalb muss man da gucken, dass du den Leuten da in den Arsch trittst, damit sie besser werden. Und Spieler, die nicht in der Lage sind, konstant an die Leistungsgrenze ranzugehen, die musst du aussortieren. Und das ist egal, ob die der Berliner Weg sind oder ob die aus der eigenen Akademie kommen oder nicht. Manche werden auch erst dann erwachsen. Guck dir Torunariga an. Ich weiß nicht, wie der jetzt die letzten Spiele gespielt hat, aber der wurde erst dann wirklich gut, als der von uns weg war und da irgendwo in Belgien jetzt spielt.
Ja, also abgesehen davon, dass ich niemandem so sehr hinterher traue wie Carsten Schmidt, das war nicht mein Punkt. Also du hast recht, du hast recht mit allem, was du gesagt hast, aber das war nicht mein Punkt. Also mir geht's ausschließlich um die Fans.
Ja.
Weil wie kannst du als Fan dieses Vereins dich hinstellen und dieses, ach ja, lass uns das Hügel nennen, über alles andere stellen. Ja, dann steigen wir halt in die vierte Liga ab, ist doch egal. Hauptsache, wir haben uns alle lieb. Wie kannst du das als Fan machen?
Ganz einfach, weil das eine Besitzstandswahrung ist, die man da hat. Weil natürlich irgendwie dieser Berliner Weg oder dieses wir fühlen uns alle gut, hat ja auch dazu geführt, dass man sich ja auch irgendwann alle in der Kurve gut fühlt und dass wir da alle hingegangen sind und die Stimmung ja auch gut ist. Aber man lügt sich natürlich da ein bisschen mit in die Taschen, weil der Status quo, den du jetzt vielleicht noch hast, das wird so nicht bleiben. Weil überleg mal, wenn Hertha noch ein, zwei Jahre in der zweiten Liga bleibt oder wenn wir sogar absteigen, dann wird es faktisch nicht mehr so sein, dass die gleichen Leute immer noch ins Stadion gehen, dass alles so bleibt, wie es immer war, dass man scheiß drauf, wie Hertha spielt. Wir sind trotzdem 50.000 Leute im Stadion und singen die gleichen Lieder. Das wird alles weniger werden. Und irgendwann fühlt sich das auch für den Einzelnen dann in der Kurve nicht mehr schön an. Da lügt man sich so ein bisschen mit in die Taschen. Ich mag das auch wahnsinnig gerne. Und natürlich, wir hatten die letzten Jahre, je schlechter Hertha wurde, desto enger wurde der Schulterschluss. Aber das ist der Peak. Oder die Peak ist erreicht. Es geht offenbar schon in die andere Richtung. Weil überleg mal, es war jetzt schon das zweite Mal, dass die Kurve denn auswärts das Singen eingestellt hat. Frustrationserlebnisse, da geht doch irgendwann keiner mehr hin dann irgendwann, ne?
Ja, das ist aber jetzt keine Begründung, weil die einzige Begründung, die immer kam, war, warum können wir Fjell nicht rausschmeißen? Warum dies, warum das nicht? War nicht, ach ja, wir fühlen uns alle so wohl, sondern es war immer nur, ja, wir hatten in den letzten Jahren so viel Unruhe im Verein und jetzt ist endlich mal Ruhe. Mhm. So, das heißt, diese Leute, die sind absolut null stressresistent. Mhm. Und für die muss es anscheinend immer, IT-Tai, wir haben uns alle lieb und anfassen mit Ringelpiet sein. Mhm. Das ist aber... Ja, kann man irgendwo verstehen, aber dann sind sie im Leistungssport leider falsch.
Ja.
Also gern, klar, du brauchst einen Zusammenhalt, ja. Und den Zusammenhalt dann auch, wenn es schlecht läuft, aber du kannst nicht diesen Zusammenhalt ist was anderes als Ruhe. Mhm. Zusammenhalt ist was anderes als so dieses Wohlfühlgefühl. Mhm. Und das verwechseln die Leute anscheinend und du kannst diese Dinge nicht über die Existenz des Vereins. Wir reden ja von der Existenz des Vereins.
Ja. Ja, da bin ich voll bei dir. Das habe ich vielleicht gerade nicht bis in den letzten Punkt ausformuliert.
Deshalb mache ich das ja.
Ja. Aber es ist grundsätzlich schön, dass sich alle lieb haben, aber das wird am Ende in den Abgrund führen, weil alle anderen außenrum, alle anderen Vereine sich nicht immer nur lieb haben, sondern weil die auch mal den Finger in die Wunde legen. Und das geht mit den Fans los. Und wir Fans sind ja im Grunde genommen auch immer so das Zünglein an der Waage. Oder sagen wir sind der CO2-Test oder der Kohlenmonoxid-Test, ne? Den du so in der Wohnung hast. Wenn es zu gefühlig wird und zu viel Rauch aufsteigt, zu viel Hormone nach oben kommen, alle haben sich so lieb, zu viele Glückshormone, dann geht dieser Test los und dann wird das gefährlich und da muss man gucken. Also das, guck mal, im Baseball sagt man immer, aim small, miss small. Das heißt, es ist jetzt im Baseball natürlich irgendwie, du siehst 20 Meter entfernten Handschuh, du musst gucken, in den Handschuh zu treffen, damit es erfolgreich wird. Du kannst nicht einfach nur die Person sehen und irgendwo grundsätzlich Richtung Person feuern. Dann wirst du möglicherweise auch zu weit neben die Person werfen. So, ne? Und so ist das aber im Fußball auch, bei der ganzen Vereinsführung und letztendlich auch in der Fankurve, wo es ja schon losgeht. Du musst immer gucken, dass du sehr exakt das absolut Maximale an Erfolg rausholst, was überhaupt unter den jetzigen Umständen machbar ist. So, man kann sich nicht damit zufrieden geben, wie es ist. Das funktioniert nicht im Fußball, es funktioniert in keinem Sport, schon gar nicht im Profisport und es funktioniert auch nicht im eigenen Leben von uns allen. Sich damit zufrieden geben, was man hat, egal was es ist, wird nie zu einer Verbesserung führen, nie.
Du hast da zwei wichtige Dinge gesagt. Das eine ist Liebhaben. Ich scheiß drauf, ob wir uns alle lieb haben oder nicht. Das ist nicht dasselbe wie wir fühlen uns zusammengehörig.
Ja.
Als Hertha-Familie. Das funktioniert nicht. Jeder kennt da so eine Familie, wo sich alle dann, das geht dir auf den Sack.
Ja.
Ja. Sich zusammen als ein Verein, als eine Einheit, als eine Familie zu begreifen, ist was anderes als wir haben uns lieb. Wir haben uns lieb am Arsch, das könnt ihr behalten, das braucht keine Sau.
Ja.
Es gehört auch dazu, dass man, wenn man zusammen als Gruppe ist, dass man auch kritisch ist, dass man Konflikte hat, dass man diese Konflikte ordentlich zivilisiert austrägt. So, und wenn man sich lieb hat, dann tut man das eben nicht.
Ja.
So, und das andere, was du sagtest, war, was hast du nur gesagt? Es tut mir leid, Leute, ich habe schon ein bisschen viel Bier getrunken. Ja, ich hab's vergessen, aber es war auf jeden Fall was Wichtiges, wo ich dir zustimmen wollte.
Was hatte ich denn erzählt?
Du weißt es auch nicht mehr.
Doch, dass man halt nicht besser wird, wenn man immer nur Wohlfühlfaktor hat.
Nee, das davor. Irgendwas mit Leistung.
Na, ist ja auch egal. Aber wenn du mir zustimmst, dann bin ich ja schon sehr, sehr froh.
Ja.
Ja. Letzter Punkt. Also, wenn du jetzt keinen mehr hast, letzter Punkt. Ich gehe recht in der Annahme, dass du der Überzeugung bist, dass wir, nachdem wir jetzt den Trainer gewechselt haben und eigentlich einen, wie wir ja beide finden, sehr guten Trainer haben oder ein sehr gutes Trainer-Tandem haben, dass man jetzt, das im Übrigen nur bei Hannover gescheitert ist, weil dann vollkommen Wahnsinniger den Verein unter seine Fuchteln gezogen hat, ja. Dass wir im Grunde genommen auch gucken müssen, dass wir die sportliche Leitung auch auswechseln. Richtig?
Jo.
Ja. Ich denke, das können wir so als Fazit mitnehmen. Und ich habe vor 2 Wochen noch gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich an dem Punkt bin, wo ich Benny Weber unter den Bus werfen will. Ich will ihn immer noch nicht unter den Bus werfen, aber ich würde ihn gerne vor dem kommenden Bus wegzerren, damit er nicht überfahren wird. Aber ich
möchte ihn gerne mit einem Ticket in einen Reisebus setzen und irgendwo hinschicken, wo es schön ist.
Nach Lummerland.
Zum Beispiel.
Ja. Aber ich denke auch, wir haben keine Zeit mehr und es geht nicht um Aktionismus, aber wir müssen schleunigst gucken, dass wir den Verein
wieder was du gesagt hast.
In professionelle Strukturen packen.
Jetzt weiß ich, wie du gesagt hast. Du hast gesagt, dass man muss immer den maximalen Erfolg unter den gegebenen Möglichkeiten.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir beide kennen auch Leute, die sagen, wir müssen immer alles gewinnen. Das ist manchmal nicht drin. Also der maximale Erfolg, ja, unter den gegebenen Möglichkeiten.
Genau.
Wir haben jetzt gegen den, ich glaube, Tabellenfünften 3 Punkte Rückstand auf den Ersten gespielt. Da kannst du verlieren.
Ja.
Gerade auch so, wie wir die letzten Wochen, wie das alles, du kannst da verlieren. Ja, hätte man sich geärgert, aber Dafür hätten sie, wenn sie Einsatz gezeigt hätten und man hätte dann gesagt, nee, sie haben gut gespielt, sie haben es alles versucht und Elversberg war halt am Ende besser, weil die sind gerade oben in der Tabelle und wollen noch aufsteigen und können noch aufsteigen.
Ja.
Dann wäre es in Ordnung gewesen. Das wäre dann maximaler Erfolg unter den gegebenen Umständen gewesen. Ja. So, was wir jetzt haben, ist es, Niederlage ist tatsächlich nicht gleich Niederlage.
Sehe ich auch so. Und was ich auch finde, ist, wir haben jetzt schon so viel ausgewechselt im ganzen Verein. Wir haben Spieler ausgewechselt, wir haben Trainer ausgewechselt. Wir haben Manager, sportliche Leiter ausgewechselt. Was mir aber immer noch Sorge macht, ist, dass wir mit dem Team Leitl-Mijatovic jetzt ein Trainertandem da haben, das vorher sowohl in Hannover als auch in Fürth, habe extra nochmal nachgeguckt, immer auch, weil denen das Thema Belastungssteuerung sehr, sehr wichtig ist, weil die beide ja hochklassig gespielt haben, wir trotz allem schon wieder diese sogenannten Soft-Tissue-Injuries haben. Wir haben trotz des neuen Trainings oder dieser Trainingsveränderung und Belastungsveränderung immer noch Probleme, dass kurzfristig denn, wie heißt er hier, Preveljak ausfällt. Wir haben das Problem, dass denn Schuler vorm Spiel plötzlich wegen muskulärer Probleme ausfällt. Auch da muss man ran, weil da sind ja andere Leute für verantwortlich, die natürlich immer sehr viel Raum auf Hertha TV kriegen, die ja auch wahnsinnig nett und gefühlig und lieb sind und so. Wir mögen Kuchno alle und sein Team, aber auch da muss man mal ran. Und wo wir auch ran müssen, und das will ich jetzt, wenn du gleich nichts mehr hast, nochmal zum Abschluss sagen, der Einzige, der wirklich immer anwesend war, in jeder Phase, immer wenn Hertha nochmal abgestiegen ist, wenn Hertha nochmal schlechter war und so weiter, und wir haben so viel Tabula Rasa gemacht, aber wer war denn immer da? David.
Nello Di Martino.
Den wollte ich nicht hinaus. Da gibt es noch eine subversive.
Ich weiß, dass auf den ich. Nein, also ich möchte an dieser Stelle betonen, dass eigentlich können sie alle gehen, bis auf Nello.
Wer war immer da, David? Es ist so offensichtlich. Wir haben all die Monate nicht hingeguckt. All die Jahre nicht richtig geguckt, was der da eigentlich immer macht. Es gibt nur einen einzigen, der da immer mit einem Selbstverständnis durchs Oval läuft, über die blaue Tatanbahn sich immer nur selbst feiert. Ja, wer ist es? Wer?
Ja, du meinst, wir müssen einen Jäger rufen, weil wir ein Problembären haben.
Ich rede von dem Bären, dem Wolf im Bärenpelz. Genau von dem rede ich. Hat sich irgendwann über Herr Tinio schon mal Gedanken gemacht?
Das kann doch nicht. Also, du meinst, das ist ein aus Köpenick eingeschleuster Agent?
Das ist ein Voodoo-Bär, das muss so sein. Der kommt doch aus dem südamerikanischen Regenwald. So wurde er damals vorgestellt. Du weißt, was da teilweise los ist.
Ach, echt?
Hätten sie Karibik gesagt, wäre Voodoo klar gewesen. Aber da sind auf jeden Fall dunkle Mächte im Spiel. Ich traue dem nicht mehr über den Weg.
Du meinst, den hat irgendein Drogenkartell bei uns eingeschleust? Und sie nehmen unsere Spieler als Testperson? Ah, das würde viel erklären.
So. Hast du noch was, David?
Hertha ist nur eine Scheinfirma, um ein Drogenkartell zu decken. Das finde ich gut. Das lassen wir so stehen.
So, wir haben am kommenden Wochenende Schalke vor der Brust. Das Schöne ist ja, dass die
Schlafschlacke
wirklich mit uns Schritt auf Schritt, Seit an Seit marschieren, egal in welcher Liga. Die sind genauso chaotisch wie wir.
Ja, das sind halt unsere hässlichen, unterbelichteten Cousins.
Genau, aber wir haben jetzt wenigstens ein Heimspiel. Und ich bin immer noch der Meinung, dass trotz Wohlfühlfaktor und Berliner Weg am Ende die Hertha Akademie die Knappenschmiede schlagen wird. Ich prognostiziere, dass wir unter Leitl und Mijatovic 2-1 gewinnen werden.
Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es noch nicht sagen. Kann es tatsächlich noch nicht sagen. Ich hoffe auf ein Unentschieden. Ich hoffe auf so ein dreckig, dämliches 2-2, wo jeder irgendwie nur Kacktore bekommt. wahrscheinlich 4 Eigentore oder so. Ich sag 2-2, 4 Eigentore.
Egal, positiver Ausblick, wir hauen die weg, 2-1. Ach komm, ich erhöhe auf 3-1 und dann sehen wir uns dann hören wir uns nächste Woche wieder. Kommt alle gut durch die Woche.
3-1 für Gelsenkirchen, ja. Okay.
Für uns. Wir haben noch ein Heimspiel, oder?
Gelsenkirchen, ja, sag ich doch.
So, an dieser Stelle möchte ich mich jetzt von dir verabschieden, du wirst wirr.
Nein, kann doch gar nicht sein.
Ich denke, du trinkst jetzt noch einen Kakao, ich trinke noch ein Wasser und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es da heißt, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen und Haohe.
Ich bin dafür, wir gehen gemeinschaftlich alle zu so einer, ich weiß nicht, Suchttherapie oder so, also so Ding für Co-Abhängige, also irgendwie müssen wir da raus. Haohe, viel Spaß noch.